Im schlimmsten Fall sozusagen führt eine Thrombose unbehandelt, kann es zu einer Lungenembolie führen, die unter Umständen auch tödlich ist. Aber auch unbehandelt kann in zweiter Folge eine Thrombose zu einem sogenannten postthrombotischen Syndrom führen.
Heute im Podcast Gesund und glücklich zu Gast ist ein ganz spezieller Arzt, nämlich ein Phlebologe und Lymphologe, Herr Dr. Dominik Mühlberger. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für dieses Fach, hat kürzlich einen großen Kongress in Salzburg organisiert und erzählt uns heute was über venöse Thrombosen, die im schlimmsten Fall eine Lungenembolie auslösen können oder einen Schlaganfall. Nach Herzinfarkt und Schlaganfall ist die Thrombose die dritthäufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung in Europa. Einer von 10 Todesfällen ist durch eine Lungenembolie verursacht, haben Sie mir im Interview erzählt. Herr Dr. Mühlberger, Thrombose ist ja vielen Menschen ein Begriff. Um was handelt es sich eigentlich und wo kann sie entstehen überall?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Prinzipiell ist eine Thrombose nichts anderes als ein Blutgerinnsel. Und ein Blutgerinnsel kann überall entstehen. Und sozusagen müssen wir unterscheiden von der arteriellen Thrombose, wenn also ein Blutgefäß, eine Arterie verstopft ist, von einer venösen Thrombose, wenn ein venöses Gefäß, eine Vene verstopft ist. Was man allgemein im Volksmund als Thrombose bezeichnet, ist also eine tiefe Beinvenenthrombose, wo die Beinvenen durch ein Blutgerinnsel verstopft sind.
Und merkt man das als Betroffener?
Ja, das merkt man. Es kommt zu Schwellungen, es kommt zu Schmerzen, zu ziehenden Schmerzen, es kann zu Rötungen kommen und es kommt häufig auch zu einer Umfangsvermehrung. Patienten bemerken das, indem sie sagen, ein Bein ist dicker als das andere. Und das sind also die klassischen Warnzeichen, wo man hellhörig werden sollte. Vor allem beispielsweise, wenn man gerade von einer Reise gekommen ist oder gerade eine Flugreise gemacht hat oder wenn man das plötzlich bemerkt, dann sollte man hellhörig werden und zum Spezialisten gehen.
Aber welche Menschen sind am häufigsten betroffen? Kann man das irgendwie einschränken? Ab welchem Alter?
Natürlich steigt das Thromboserisiko mit dem Alter an, aber man muss unterscheiden, es gibt gewisse Risikofaktoren, die zu einer Thrombose führen. Das sind einerseits sozusagen patienteneigene Risikofaktoren, wie zum Beispiel angeborene Gerinnungsstörungen, aber auch von der Umwelt abhängige Risikofaktoren, beispielsweise Entzündungen, beispielsweise eine zurückliegende große Operation, wie zum Beispiel ein Hüft- oder Kniegelenksersatz.
Ah, deshalb bekommt man im Krankenhaus dann immer diese Thrombosestrümpfe
oder Venenstrümpfe. Oder Immobilität oder eine aktive Krebserkrankung oder die Einnahme von bestimmten Antibabypillen. Das sind sozusagen beeinflussbare, von außen entscheidende Risikofaktoren, die also auch dann sozusagen zu einer Thrombose begünstigen können.
Sie haben auch die genetische Disposition genannt. Was gibt es da? Wie weiß ich, ob ich genetisch dazu neigen könnte, eine Thrombose zu bekommen?
Wenn man zum Beispiel in der Familiengeschichte viele Ereignisse von thromboembolischen Erkrankungen haben, wenn zum Beispiel schon bekannt ist, dass die Oma oder der Opa oder der Vater oder die Mutter auch schon in jungen Jahren eine Thrombose hatte, dann kann das ein Hinweis sein. Oder wenn man selber in jungen Jahren eine Thrombose erleidet, dann sollte man auch hellhörig werden, denn dann steckt sozusagen kann eine Gerinnungsstörung dahinter stecken. Bei vielen jungen Patientinnen ist es zum Beispiel auch so, dass es eine Gerinnungsstörung gibt, das sogenannte Antiphospholipid-Antikörpersyndrom beispielsweise. Das ist ein sehr komplexer Name, ich weiß, aber da kommt man häufig drauf, wenn junge Patientinnen vermehrt Schwangerschaftsabbrüche erleiden. Dann sollte man auch hellhörig werden und dann sozusagen diese Patientinnen gezielt auf diese Blutgerinnungsstörung testen, denn die kann häufig sozusagen zu frühzeitigen Aborten führen oder zu mehreren Aborten führen und das ist sozusagen eine angeborene Gerinnungsstörung, die auch das Risiko für eine Thrombose deutlich erhöht.
Viele Gynäkologinnen und Gynäkologen schicken ihre Patientinnen, wenn sie das erste Mal die Antibabypille verschreiben, ja auch ins Labor, um dieses Faktor 5 Leiden abzutesten. Um was handelt es sich dabei?
Faktor 5 Leiden ist auch eine angeborene Blutgerinnungsstörung, eine sehr häufige, wobei man hier wirklich unterscheiden muss, ist es sozusagen eine Heterozygote oder eine Homozygote. Heterozygot heißt, ich habe nur von einem Elternteil das kranke oder das krankmachende Gen geerbt. Homozygot heißt, ich habe sowohl von Mutter als auch von Vater sozusagen das krankmachende Gen geerbt. Und natürlich, wenn ich beide krankhaften Gene sozusagen in meinem eigenen Erbgut habe, habe ich ein deutlich höheres Risiko beispielsweise für eine Thromboembolie, wie wenn ich eine heterozygote Faktor-5-Leiden-Mutation habe.
Mit dieser Mutation leben wahrscheinlich viele Menschen, ohne dass sie es wissen,
ja,
oder?
Das
mit
ist
dieser
so.
Harmloseren Variante.
Ist so, genau. Hat ein gewisses erhöhtes Thromboserisiko, ja, hat es, aber ist bei weitem nicht so ein starker Risikofaktor wie zum Beispiel die homozygote Variante oder eben beispielsweise eine andere Thrombophilie, das Antiphospholipid-Antikörpersyndrom.
Es ist ja so, wenn man jetzt die Thrombose bemerkt, wo geht man hin? Also wenn ich eine Schwellung im Bein bemerke, wo wende ich mich hin?
Der erste Weg wäre eigentlich zum Hausarzt. Denn viele Beinschwellungen sind nicht durch eine Thrombose verursacht, sondern durch unterschiedliche Faktoren. Beinschwellungen können durch Entzündungen, Beinschwellungen können durch venöse Erkrankungen, durch Krampfadern beispielsweise entstehen. Beinschwellungen können durch ein Lymphödem, durch ein Lipödem, durch viele verschiedene Faktoren kann eine Beinschwellung entstehen. Aber eine akute Beinschwellung, die plötzlich aufgetreten ist, verbunden mit Schmerzen, verbunden mit einer Umfangsvermehrung, da sollte man sozusagen zeitnah zum Hausarzt gehen, der entweder den Patienten direkt sozusagen mit der richtigen Therapie behandeln kann oder auch weiterleiten kann zum Spezialisten. Und dazu muss man auch sagen, auch die Leitlinien, die wir sozusagen ja als Gesellschaft mitgestalten, sind da ganz eindeutig, dass man auch sozusagen beispielsweise Freitagabend, Samstagabend, darf man eine Therapie bei hoher klinischer Wahrscheinlichkeit, bei hohem Verdacht auf eine Thrombose, darf man eine Therapie einleiten, ohne sozusagen direkt den Spezialisten aufsuchen zu müssen, sondern das kann auch beispielsweise am Montag oder am Dienstag passieren.
Sie haben gesagt, eine Therapie einleiten. Wobei handelt es sich bei dieser Therapie und braucht man zum Feststellen, ob es eine Thrombose ist, ein Ultraschall, oder?
Ja. Ja, die Diagnose ist ganz eindeutig mit dem Ultraschall möglich. Es gibt gewisse sozusagen klinische Zeichen, die einem eine Wahrscheinlichkeit geben, wo man sagt, jawohl, hier könnte es sich bestimmt um eine Thrombose handeln oder auch nicht. Das ist eine gewisse Vortestwahrscheinlichkeit. Aber die endgültige Diagnose oder den endgültigen Ausschluss kann man wirklich nur mit dem Ultraschall feststellen. Ja? Das ist die reine Diagnostik. In seltenen Fällen kann auch eine weiterführende Bildgebung mittels CT und so weiter notwendig sein, aber in der Regel reicht der Ultraschall vollkommen aus.
Es ist schmerzlos, geht schnell.
Geht schnell,
ist schmerzlos. Man weiß es.
So ist es.
Und dann schließt eine Therapie an. Wie schaut diese Therapie aus?
Die Therapie besteht in der Regel aus zwei Säulen. Einerseits aus einer konsequenten Antikoagulation, das heißt, wir halten das Blut dünn. Dazu gibt es verschiedene Medikamente, die man gibt. Blutverdünner, genau. Aber jetzt nicht Blutverdünner, die Sie vielleicht aus dem Alltag kennen, wie Thromboass oder ASS, sondern Blutverdünner, die also wirklich sehr, sehr stark wirken, wie zum Beispiel Vitamin-K-Antagonisten oder neue Antioxidantien oder Thrombose-Spritzen sozusagen in einer sehr starken Dosierung. Ja? Das ist der eine Part der Therapie. Und der andere Part der Therapie besteht aus einer konsequenten Kompressionstherapie mittels eines Kompressionsstrumpfes. Vor einigen Jahren war hier noch sozusagen ein gewisser Disput in der Wissenschaft, wo man gesagt hat, naja, ist das unbedingt notwendig oder nicht? Hier muss man ganz klar sagen, hier haben die neuen Studien gezeigt, dass eine adäquate Kompressionstherapie sehr, sehr wichtig für den Patienten ist. Denn es hat sich gezeigt, wenn man den Kompressionsstrumpf konsequent trägt, hat man weniger Thrombusreste in der Vene, die man mit dem Ultraschall messen kann, als wenn man den Strumpf nicht trägt. Und diese Thrombusreste in der Vene sind aber entscheidend für mögliche Spätfolgen.
Okay, das sind ja auch diese Strümpfe, die zum Fliegen empfohlen werden.
Genau.
Oder ist es eine andere Form?
Ja, man unterscheidet bei Kompressionsstrümpfen unterschiedliche Klassen. Die Sie kennen, sind wahrscheinlich diese Thrombose-Prophylaxe-Strümpfe, ja, die man aus dem Krankenhaus kennt. Die sind aber, wie soll ich sagen, eher prophylaktisch und sind nicht vom Druck, vom Anpressdruck vergleichbar mit einem richtigen Kompressionsstrumpf. In der Regel wird ein Kompressionsstrumpf der Klasse 2 verwendet, der sozusagen einen guten Druck auf die Vene ausübt, einen guten Druck auf das Gewebe ausübt und auch sozusagen den venösen Rücktransport fordert. Und da ist also die Therapie, sollte bei der Kompressionstherapie circa 6 Monate bis 1 Jahr erfolgen. Bei der Antikoagulationstherapie, also bei der Blutverdünner, und ist man sozusagen von der Leitlinie her etwas freier. Man sagt 3 bis 6 Monate. Das hängt davon ab, wie stark dieser Risikofaktor war. Ob das beispielsweise eine Thrombose ist, die ich jetzt erlitten habe aufgrund einer verbundenen Krankheit oder starken Operation, zum Beispiel Hüft- oder Kniegelenksersatz, oder Gesundheit. Ob das eine Thrombose ist, die man sozusagen idiopathisch erleidet hat, wo man keinen starken Risikofaktor gefunden hat.
Mhm. Kann man mit dem Lebensstil beeinflussen, dass man keine Thrombose bekommt oder dass man weniger gefährdet ist?
Naja, man kann das nur bedingt beeinflussen. Man rät immer zu einem venengesunden Lebensstil, also Sport, auf Übergewicht achten, vielleicht kalt-warm duschen in der Früh. Also all diese Dinge, die sozusagen für einen allgemein gesunden Lebensstil sprechen, gelten für die Venen auch.
gelten einfach für die Venen auch. Ja. Sie haben erwähnt, eine Krebserkrankung, eine aktive, kann auch das Thromboserisiko erhöhen.
Ja.
Wie kommt es dazu?
Eine Krebserkrankung führt zu einem sehr starken inflammatorischen Entzündungsprozess im Körper. Und eine Thrombose entsteht, Herr Virchow hat das vor Jahren beschrieben, entweder sozusagen aufgrund von Veränderungen der Blutflussgeschwindigkeit, aufgrund der Veränderungen der Blutzusammensetzung, das ist gerinnt, oder eben auf Störungen oder Entzündungen in der Gefäßwand. Und über diese Faktoren führt auch eine aktive Tumorerkrankung zu einer Thrombose, und eine aktive Tumorerkrankung ist ein sehr starker Risikofaktor. Das heißt, bei einer aktiven Tumorerkrankung würden wir einen Patienten oder eine Patientin, die eine Thrombose erleidet, unter Umständen auch lebenslang oder bis zum Ende der Therapie, das heißt über beispielsweise mehrere Jahre in voller Dosierung therapieren, weil wir wissen, dass eine aktive Tumorerkrankung eben ein sehr starker Risikofaktor für ein thromboembolisches Ereignis ist.
Und manche Menschen sagen, wenn ich jeden Tag ein Aspro nehme, ich meine, das war eine Zeit lang ganz in sozusagen, dann kann ich keine Thrombose bekommen.
Das kann ich so nicht bestätigen. ASS wirkt sehr sozusagen auf die, also ein Thrombozytenaggregation, sagen wir, auf die Blutplättchen. Das kann ich so nicht bestätigen.
Okay, nein, das war einmal, ja. Vor vielen Jahren war das einmal so eine Annahme und wurde immer wieder mal kolportiert. Jetzt, wenn ich eine Thrombose in der Wade habe, also im Unterschenkel, kann die weiterwandern? Wird sie nicht behandelt?
Ja, wenn sie nicht behandelt wird, kann sie weiterwandern. Und im schlimmsten Fall sozusagen führt eine Thrombose unbehandelt, kann es zu einer Lungenembolie führen, die unter Umständen auch tödlich ist. Aber auch unbehandelt kann in zweiter Folge eine Thrombose zu einem sogenannten postthrombotischen Syndrom führen. Das sind also Spätfolgen einer Thrombose, die unter Umständen erst 10 bis 20 Jahre nach dem Ereignis auftreten können, aber dann auch gravierende Auswirkungen für den Patienten haben können.
Wie wirkt sich das aus?
Wenn ein postthrombotisches Syndrom sozusagen in leichter Variante ist, Sie müssen sich so vorstellen, bei einem postthrombotischen Syndrom werden die Venenklappen zerstört. Die Venenklappen können sozusagen das Blut nicht mehr in die richtige Richtung lenken. Oder man hat noch postthrombotische Residuen, sozusagen Obstruktionen, Verengungen in der Vene. Und all das führt zu einem venösen Überdruck im Bein. Und das kann bei geringen Stadien zu einer Schwellneigung führen, aber auch zu Hautveränderungen führen und im schlimmsten Fall zu einem offenen Bein, einem sogenannten Ulcus Curis.
Sind Krampfadern mit Thrombose irgendwie im Zusammenhang zu sehen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt nein. Es gab aber 2018 oder 2019 war es, glaube ich, eine große Studie aus Taiwan mit mehreren hunderttausend Patienten, die dort angeschlossen worden sind. Und in der Tat, Patienten, die Krampfadern haben, haben auch eine Assoziation mit Thrombosen. Ob das sozusagen bedingt zueinander ist, weil das eine das andere bedingt, oder ob es einfach nur die gleichen Risikofaktoren sind, das haben die Autoren unbeantwortet lassen. Aber was man schon sagen kann, ist, dass Krampfadern ein geringer oder ein leichter Risikofaktor für eine Thrombose ist, aber sowohl, also, aber doch auch ein großer Risikofaktor für eine oberflächliche Thrombose. Früher hat man das als Venenentzündung bezeichnet, beispielsweise ein Thrombus in der Krampfader. Mittlerweile sprechen wir von einer oberflächlichen Thrombose, weil Studien gezeigt haben, dass auch davon eine Gefahr auszugehen ist.
Und eine oberflächliche Thrombose äußert sich wie eine Venenentzündung. Also das ist sehr schmerzhaft,
genau. Oder? Früher hat man gesagt Venenentzündung. Also man tastet einen Strang oder einen Knoten im Bereich der Vene. Der ist gerötet, der tut weh, der ist geschwollen. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie eine Infusion gehabt hatten. Genau, das ist der Klassiker. Das ist eher etwas Harmloseres. Aber eine Thrombose oder eine oberflächliche Thrombose in den Stammvenen, also in der großen oder kleinen Rosenvene, oder in vielen Krampfadern über eine Länge von 5 cm beispielsweise, hier hat man festgestellt, dass diese oberflächliche Thrombose in bis zu einem Viertel der Fälle auch in die Tiefe einwachsen kann und in bis zu 1-5% der Fälle sogar eine Lungenembolie auslösen kann. Deswegen sprechen wir also nicht mehr von einer Venenentzündung, sondern von einer oberflächlichen Thrombose und behandeln diese auch heutzutage anders, wie wir das vor 20, 30 Jahren gemacht haben.
Sind mehr Männer oder mehr Frauen von Thrombosen betroffen?
Ich habe es nämlich gerade vorhin noch gelesen und Frauen haben höher. Und zwar, man vermutet wirklich sogar Schwangerschaft und die hormonelle Konzeption.
Also es ist immer wieder diese hormonellen Übergänge wahrscheinlich bei den Frauen. Zuerst die Pubertät, dann die Schwangerschaft und dann die Wechseljahre.
Genau. Und Männer haben sogar ein erhöhtes Risiko, eine erneute Thrombose zu erreichen wie Frauen. Das ist interessanterweise.
Aber man kann auf sich schauen, indem man die Warnsignale
wahrnimmt. Warnsignale wahrnimmt.
Ja. Und wie kann es zu einem Schlaganfall kommen? Also das, wann das?
Nein, Schlaganfall trifft die Thrombose nicht zu.
Okay, nicht. Nur Lungenembolie.
Nur Lungenembolie, genau. Nur bei einem offenen Foramen der Wahl, aber das ist sehr komplex, das würde ich außen vor lassen. Es gibt ganz seltene Fälle, wo es, aber eigentlich ist die Lungenembolie das Hauptrisiko, an dem man sterben kann, genau.
Genau, während der Thrombose im Bein kann ich ja nicht, wenn die da bleibt, werde ich nicht sterben.
Es gibt eine seltene Erkrankung an der Thrombose, wenn die Venen komplett verschlossen sind, dann ist das eine Phlegmasia cerulea dolens. Das ist ein sehr seltenes Krankheitsbild, aber wenn man das einmal gesehen hat, vergisst man es nicht. Dann ist also hier eine sofortige Operation notwendig, eine sofortige Rekanalisation, weil diese Art der speziellen Thrombose, diese Phlegmasie, führt auch in weiterer Folge zu einem Sistieren der arteriellen Einblutung. Es kommt zu einer akuten Ischämie. Und es ist verbunden mit einer sehr hohen Letalität, also mit einer sehr hohen Sterblichkeit, aber auch mit einer sehr hohen Amputationsrate. Das ist der einzelne Fall, wo sozusagen eine Thrombose wirklich auch die Thrombose per se sehr lebensbedrohlich sein kann und nicht sozusagen
das Weiterwandern
in die Lunge und zur Lungenembolie.
Ja. Wie merke ich eine Lungenembolie?
Eine Lungenembolie hat man plötzliche Atemnot, Herzrasen, Schwitzen. Das wären sozusagen die Akutsignale, Brustschmerzen. Aber manchmal ist eine Lungenembolie auch versteckt und man merkt es zum Beispiel erst dann, wenn man eine Thrombose hat und merkt, oh, ich schnauf, ich habe Luftnot nach ein paar Treppen, ja, nach dem ersten Stockwerk muss ich stehen bleiben, weil ich Luftnot habe. Auch dann kann eine Lungenembolie beispielsweise dahinter stecken.
Und das wird festgestellt durch ein Lungenröntgen oder?
Genau, durch ein CT kann man das feststellen, durch eine Computertomographie oder durch eine andere spezielle radiologische Untersuchung. Aber in der Regel ist es die Computertomographie, die sowas feststellt. Ja? Und dann gibt es gewisse Begleiterkrankungen oder Begleitfaktoren, die also abhängig machen, ob man die Lungenembolie auch wirklich sozusagen aggressiver behandelt oder ob man sozusagen die gleiche Behandlung wählt wie bei der Thrombose. Beispielsweise man kann einen Herzultraschall machen, weil eine Lungenembolie kann auch zu einem Rechtsherzversagen führen, also zum Herzversagen führen. Aber das ist dann wirklich so ein Scherz speziell. Diese Patienten haben ein akutes Problem, sind in der Regel sauerstoffbedürftig, werden mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Also das erkennt man schon, dass diesen Patienten wirklich schlecht geht.
Wie ist das, wenn man sagt, wie oft kommt eine Thrombose vor? Also wie viel Prozent der Menschen erleiden im Laufe ihres Lebens eine Thrombose?
Also man geht davon aus, dass so circa 10 bis 200 pro 100.000 Patienten, also einer von 1000, eine Thrombose erleidet oder ein thromboembolisches Ereignis, so muss man ganz ehrlich sagen.
Im Laufe seines Lebens,
ja.
Und das ist in manchen Familien gehäuft?
Also das ist in manchen Familien gehäuft, genau. Eben durch, wie gesagt, genetische Vorerkrankungen. Aber wie gesagt, wir kennen auch andere starke Risikofaktoren, wie zum Beispiel eine Knie- oder Hüftgelenksoperation oder eben eine schwere Lungenentzündung oder eben eine akute Immobilität oder eben eine aktive Krebserkrankung, die also auch sehr starke Risikofaktoren sein können für das Auftreten einer Thrombose.
Also wenn du durch eine Krankheit lange im Bett verweilen musst, dann ist das auf jeden Fall ein Risikofaktor.
Genau, und das kennen Sie vom Krankenhaus. Wenn Sie hier sozusagen lange im Krankenhaus sind oder längere Zeit im Krankenhaus sind, dann werden Sie in der Regel sowohl eine physikalische Thromboseprophylaxe bekommen, eben diese Thromboseprophylaxestrümpfe. Sie werden mobilisiert werden, es wird der Physiotherapeut kommen, aber in der Regel bekommen Sie auch eine medikamentöse Thromboseprophylaxe in Form in der Regel einer Thrombosespritze.
Zur Reisethrombose noch eine Frage. Was empfehlen Sie bei einem Langstreckenflug? Soll man sich selbst eine Thrombosespritze geben oder soll man Kompressionsstrümpfe anziehen?
Also per se würde ich sagen, kann man das nicht allgemein beantworten. Ich würde sagen, wenn Sie keine Thrombose in Ihrer Vorgeschichte haben, wenn Sie keine Risikofaktoren haben, dann würde ich sagen, reicht die physikalische Prophylaxe aus. Tragen Sie Thrombose-Prophylaxe-Strümpfe, tragen Sie Kompressionsstrümpfe. Sie kennen vielleicht vom Flugzeug diese Bewegungsübungen, die es gibt, die man machen kann, genau indem man sozusagen die Venenpumpe, die Wadenmuskulatur aktiviert, indem man im Sprunggelenk hier diese Bewegungen macht und diese Übungen macht. Trinken Sie viel, trinken Sie wenig Alkohol. Das ist wichtig sozusagen, um eine Thrombose vorzubeugen. Wenn Sie aber beispielsweise eine Thrombose schon in Ihrer Anamnese, in Ihrer Krankheitsgeschichte haben, dann würde ich Ihnen zu einer medikamentösen Thromboseprophylaxe raten und würde sagen, bitte nehmen Sie sich eine Spritze, dann haben Sie den maximalen Schutz, den Sie abdecken können.
Diese Spritze kann man sich selbst geben?
Die kann man sich selbst geben. Vielleicht kennen Sie das aus dem Bekanntenkreis, wenn man beispielsweise einen Gips hatte oder eine Immobilisation, dann haben die Kollegen oder Freunde auch immer sozusagen eine Thrombosespritze sich in den Bauch und den Oberschenkel geben müssen und das geht in der Regel, es ist ein kleiner Pieks, das kriegt jeder selber hin.
Das kriegt jeder selber hin und die kann ich mir verschreiben lassen?
Die können Sie verschreiben lassen, genau.
Ja, unser Podcast heißt Gesund und Glücklich. Werden wir bleiben ohne Thrombose hoffentlich. Was machen Sie denn selbst, um gesund und glücklich zu bleiben?
Ich mache gerne Sport. Ich mache täglich Bewegung mit dem Hund. Der zwingt mich zum Rausgehen in der Früh und am Abend.
Das ist eine sehr gute Vorsorge.
Ja, das ist wirklich eine der besten Vorsorgen. Ja. Denn Bewegung, egal ob es jetzt sozusagen sportlich ist oder nur körperlich, wenn Sie spazieren gehen, aber wenn Sie tagtäglich in der frischen Luft sind und das für einige Minuten, dann ist es auf alle Fälle was Gutes, was Sie im Körper tun können. Und das mache ich gerne.
Und das hält auch die Psyche gesund, oder?
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Man kommt nach Hause, Sie kennen das vielleicht, man ist sozusagen im Beruf, im Gedanken sozusagen überall, es kreist alles im Kopf. Und wenn ich dann mit dem Hund spazieren gehe, dann ist alles wieder geordnet, wenn ich nach Hause komme, und dann freue ich mich.
Danke recht herzlich für Ihren Besuch bei unserem Podcast.
Ich danke Ihnen.
Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.
Und einen schönen Spaziergang mit dem Hund.
Ja.
Danke.
Danke.